Hi, ich würde gerne mit einem kleinen Rätsel beginnen und vielleicht kommt ihr direkt auf die Antwort am Ende der Einleitung. Ich lese einmal vor. Hat weder Mund noch Kehle, kommt doch mit Geschrei. Ist mal federleicht, mal schwer wie Blei. Lehrt ohne Tafel, jung und alt. Verrennt unaufhaltsam, lässt nur die Gestalt. Dieser Baum stand im Zentrum des westafrikanischen Landes Niger. Genauer gesagt in der Wüste Tenere, daher auch der Name. Und diese Wüste gehört wiederum zur Sahara. Und diese Wüste wird auch die Wüste der Wüsten genannt. Zum einen, weil sie im Norden außergewöhnlich flach ist und eben, und im Süden sehr sandig, mit Dünen, die 100 Kilometer Länge erreichen. Ja, 100 Kilometer. Aber das ist nicht das Besondere an diesem Baum. Denn in der Wüste gibt es viele Sträucher und Bäume, die sich teilweise auch angepasst haben an diese klimatischen Bedingungen. Auch nicht, dass der Baum ganz oft von oder regelmäßig von Karawanen aufgesucht wurde, machten diesen Baum aus. Auch nicht seine Widerstandsfähigkeit, denn er konnte Temperaturen von bis zu 50 Grad standhalten. Und das über Jahre. Nein, das ist nicht das Besondere. Aber was diesen Baum einzigartig gemacht hat, war, dass es im Umkreis von 400 Kilometern keinen einzigen Artgenossen für ihn gab. Damit war es der einsamste Baum auf der ganzen Erde. Und aus diesem Grund wurde dieser Baum, der mitten im flachen Nichts stand, auch als Orientierungspunkt verwendet. 1939 schrieb der Offizier Michel Lesourde: Man muss den Baum gesehen haben, um seine Existenz zu glauben. So außergewöhnlich war das. Und 1973 kam leider das tragische Ende. Unglücklicherweise ist ein Lkw-Fahrer, man sagt, aus Libyen dagegen gefahren und dann ist der Baum gestorben. Angeblich war er auch betrunken. Und eine Bemerkung nebenbei: Wie benebelt kann man eigentlich sein, dass man im Umkreis von 400 Kilometern nur den einzigen Baum trifft mit seinem Fahrzeug? Ich meine, es wäre genug Platz zum Ausweichen da gewesen. Aber große Einigkeit besteht darin, dass dieser Baum vermutlich ein Überlebender, der letzte Überlebende einer ganzen Baumgruppe gewesen sein muss. Und zwar haben sich diese Bäume vermutlich über Jahre dorthin ausgebreitet, als die klimatischen Bedingungen etwas besser waren. Und das war jetzt der letzte Überlebende. Oder aber jemand hat diesen Baum bewusst dort gepflanzt. Das war eine Schirmakazie. Also dieser Baum muss also von einem anderen Baum, von einer anderen Akazie abgestammt sein. Und keiner geht davon aus, dass dieser Baum spontan, also ohne Fremdeinwirkung, dort gewachsen ist, in der Öde. Undenkbar ist die Idee, dass trockener Sand eine lebende Akazie hervorgebracht hat. Sand kann das nicht produzieren. Und keiner stellt Theorien auf, dass die klimatischen Bedingungen oder die Beschaffenheit des Bodens in irgendeiner Art und Weise einen Grashalm hervorsprießen ließ. Und aus diesem Grashalm wurde irgendwann mal ein Busch und aus dem Busch hat sich über Jahre dann irgendwann mal ein Baum entwickelt. Keiner geht davon aus, denn jeder Botaniker weiß, dass Gras ein hohes Gras produzieren kann oder Milch, wenn die Kuh es vorher gefressen hat. Und ein Sandkorn kann keinen Baum produzieren. Denn egal wie lange man dieses Sandkorn auch begießen möchte, man braucht ein Samenkorn, denn Leben kommt von Leben. Aber warum geben wir dieses unerschütterliche Prinzip, dass Leben Leben produzieren muss, so schnell auf, wenn es um den Ursprung allen Lebens geht? Und unzählige Bücher wurden dazu geschrieben, die versuchen, das Ganze materiell zu erklären. Doch diese grundlegende Frage ist weder wissenschaftlich, noch politisch, noch philosophisch geklärt. Und zwar, was ist Leben überhaupt? Wie wird Leben definiert oder wie können wir es definieren? Denn erst wenn wir wissen, wovon wir sprechen, können wir uns auch dann die Folgefragen stellen, und zwar, woher kommt das Leben? Und wer hat die Hoheit über das Leben? Vielleicht kennt ihr jetzt auch schon das Rätsels Lösung. Und wenn ihr mir jetzt 30 Minuten oder vielleicht ein bisschen mehr Zeit eures Lebens gebt, dann möchte ich auf diese Fragen eingehen und sie kompakt beantworten. Denn die Frage nach dem Leben hat nicht einfach nur einen informativen Charakter, oder die Antwort hat nicht nur einen informativen Charakter, sondern sie hat ganz praktische Bedeutungen. vor allem rechtliche Konsequenzen. Denn aktuell wird diskutiert, wann das Leben beginnt, also das Leben eines Neugeborenen. Und gerade in der Abtreibungsdebatte sagen die einen zum Beispiel, es ist mein Körper und daher verfüge ich auch über meinen Körper. Und damit nehmen sich die Frauen automatisch das Recht heraus, die Abtreibung jederzeit vornehmen zu lassen während der Schwangerschaft. Und die Gegenseite sagt aber wiederum, dass das Leben mit der Empfängnis entsteht. Und damit ist es halt nicht mehr der Körper der Frau, über den sie verfügen darf. Denn es ist jetzt ein neues Leben entstanden. In einer anderen Debatte, die wurde jetzt vor kurzem erst geklärt, wurde politisch 2020 endgültig geklärt, und zwar durch das Bundesverfassungsgericht, und zwar zum assistierten Suizid. Da heißt es in der Erklärung, dass den innersten Bereich individueller Selbstbestimmung berührende Verfügungsrecht über das eigene Leben ist insbesondere nicht auf schwere und unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt. Damit hat das Bundesverfassungsgericht jede Beihilfe zum Selbstmord legitimiert. Auch die gewerbsmäßige Beihilfe. Egal, ob der Sterbewillige schwerst krank ist oder kerngesund. Beide Fälle oder beide Beispiele zeigen, dass die Definition des Lebens direkte Auswirkungen hat. Und zwar sprechen wir nach unserer Definition jetzt von Mord oder Beihilfe zum Mord oder im weitesten Sinne um eine Art Gesundheitsfürsorge. Also schauen wir jetzt einmal, fragen wir uns einmal, was die Weltreligionen zu diesem Thema zu sagen haben. Und dann kommen wir vielleicht auf die Antwort. Der Koran schreibt in Sure 21, da sagt Allah, haben diejenigen, die ungläubig sind, denn nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde eine zusammenhängende Masse waren und worauf wir sie trennten und dass wir aus dem Wasser das Lebendige machten. Wollen sie denn nicht glauben? In Sure 5 steht weiter, und als der Herr zu den Engeln sagte, ich werde einen Menschen aus trockenem Ton erschaffen, aus geformtem dunklem Schlamm. Und wenn ich ihn dann zurechtgeformt und ihm meinen Geist eingehaucht habe, dann fallt vor ihm nieder in Ehrerbietung. Jetzt lassen wir uns hoffentlich nicht stören durch diese Ehrerbietung oder diesen Teil der Ehrerbietung. Was wir aber sehen können, für diejenigen, die die Bibel kennen, ist, dass der Koran eine sehr ähnliche Beschreibung des Entstehungs des Lebens schildert. Und das ist aber auch nicht verwunderlich, denn der Koran hat sich großer Teile der Bibel bedient. Er ist ja auch später entstanden. Was sagt Hinduismus und Buddhismus zu dem Thema? Ganz einfach. Sie sehen, dass, da haben die auch ein gemeinsames Verständnis, die sehen das Leben als eine Art Kreislauf. Die Wiedergeburt gibt dem Menschen ein neues Leben, aber auch eine neue Chance, alles besser zu machen. Aber diese inflationäre Sichtweise mindert auch automatisch den Wert von dem jetzigen Ich, von der jetzigen Existenz. Denn am Ende, wenn alles vorbei ist, fängt es einfach von Neuem an. Damit hat aber auch die Geburt nichts Einzigartiges mehr, wenn ein Baby geboren wird, weil es wurde schon unzählige Male geboren. Und auch der Tod hat nicht mehr diese gleiche fatale Konsequenz wie das, was dir die Bibel lehrt. Vielmehr gehören diese Ereignisse zu einer Art Monotonie der Wiederholungen. Und ein tragisches Schicksal, egal wie schmerzhaft es in diesem Moment auch ist, wird durch die nächste Runde, durch das nächste Leben relativiert und auch nivelliert. Und was sagt die größte aller Weltreligionen zu dem Thema? Die größte Weltreligion ist nicht das Christentum. Es ist der Evolutionismus. Denn laut einer Vorwitt-Umfrage und einer Umfrage des PEW Research Center glauben ca. 74% der Weltbevölkerung, dass die Evolution die Erklärung für das Leben ist. In der Videoreihe, übrigens, ich werde gleich nochmal erklären, wieso ich das als Glaubensgemeinschaft bezeichne, in einer Videoreihe vom ARD, wie wurden wir Menschen von dem Programm Terra X, heißt es wie folgt, am Anfang ist die Erde, unser Heimatplanet, ein unwirklicher Ort. Erst als sich das Inferno beruhigt, kann erstes Leben entstehen. In den Tiefen der Urozeane bildet sich ein Einzeller. Im Laufe von Jahrmillionen entwickelt die Evolution eine ungeheure Vielfalt des Lebens. Und erst ganz am Ende kommt der Mensch dazu. Der Evolutionismus lehrt also, dass alles materiell sein muss. Und es muss auf willkürlichen, spontanen Reaktionen beruhen. Das Leben ist also folglich auch rein materiell. Entstanden ist das Leben laut evolutionärer Lehrpraxis aus der Ursuppe der Meere. Zunächst waren also alle Bestandteile, alles, was man fürs Leben braucht, in diesem Cocktail gesammelt, aber ungeordnet. Und nach einiger Zeit hat sich das angefangen, alles zu ordnen. Zunächst haben sich kleine Verbindungen zwischen Atomen angesammelt. Man nennt das auch Moleküle. Und mit der Zeit wurden diese Moleküle oder diese Verkettungen auch mal größer. Und irgendwann mal, nach fokussiertem Zufall, war es dann endlich soweit. Die erste Amöbe, das erste Leben, bevölkerte unseren Planeten. Eine Amöbe ist eine Art Schleim, ein Einzeller. Aber das Problem bei dieser Erklärung ist, oder sind die selbst auferlegten Prinzipien, nach denen das alles stattgefunden haben soll. Und zwar muss alles materiell und zufällig gewesen sein. Jetzt haben wir, was die Verkettung von Atomen betrifft, ein recht genaues Verständnis, wie das funktioniert. Sonst könnten wir zum Beispiel auch kein Plastik herstellen. Wir brauchen das dabei. Und es gibt drei Reaktionen, die da ausschlaggebend sind für einfache Moleküle. Das ist einmal die Polykondensation, die Polyaddition und die Polymerisation. Nur diese drei sind entscheidend bei der Bildung von Ketten von einfachen Molekülen. Und die wichtigste von diesen dreien wiederum ist die Polykondensation. Und wie der Name schon sagt, Polykondensation, als Abfallprodukt entsteht Wasser. Das heißt, es kondensiert etwas. Und es bleibt, wenn das Wasser dann weg ist, diese Verkettung. Aber dadurch bekommen wir jetzt ein neues Problem, was gelöst werden soll. Denn Wasser löst diese Verkettung wiederum auf. Das heißt, wenn das Wasser nicht abfließen kann aus dem Umfeld dieser Kette, dann löst sie automatisch diese Kette auf. Und damit kann auch kein Molekül mehr entstehen. Und damit aber auch keine DNA, die wiederum Grundbestandteil von jeder Zelle, jeder pflanzlichen oder menschlichen oder tierischen Zelle ist. Und auch von diesem Einzeller. Jetzt ist es so, dass in der industriellen Produktion oder auch im Labor wird das Wasser bewusst, also aktiv abgeführt, damit die Kette nicht aufgebrochen wird. Sonst kommt es zu Hydrolyse. Aber wenn bereits das Wasser bei einfachen Molekülen eine spontane Verkettung erschwert oder eigentlich unmöglich macht, wie soll es dann bei einem komplexen Molekül funktionieren? Wie beispielsweise bei der DNA, dem längsten Molekül, das wir kennen. Und auch das komplexeste Molekül. Es ist schier unmöglich. Und in Fachkreisen wird dieses Problem als das Wasserparadox bezeichnet. Und zugegeben, die wenigsten von uns beschäftigen sich regelmäßig mit Molekülen und mit Polyreaktionen. Und es fällt uns schwer, diese Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, weil wir das nicht kennen. Und deswegen vergleichen wir das mal, oder diese chemische Evolution, mit einem jungen Mann. Am besten in seinen besten Jahren, vielleicht 40 Jahre. Und er möchte ein Haus bauen. Mit Keller. Und deswegen muss er ein Loch buddeln. Ein tiefes Loch. Und er fängt an mit seiner Schaufel. Und er schaufelt erstmal die ersten 30 Zentimeter im Umkreis ungefähr von 1,5 Metern um sich herum. Und als Abfallprodukt hat er jetzt aber nicht Wasser, sondern er hat Erdboden. Und weil es schnell gehen muss und auch irgendwo spontan, fängt er an, den Boden neben das Loch zu kippen. Und so nach 1 Meter hat er irgendwann mal so einen gewissen Haufen neben seinem Loch und rings um sein Loch, und der wird immer größer. Und nach ungefähr 2 Metern ist es schon fast unmöglich, weiter zu buddeln, denn der Boden fängt an, wieder in das Loch reinzufallen. Und er muss eigentlich aber versuchen, dass die Erde noch viel, viel, viel weiter und viel, viel höher rauszuschmeißen, damit es nicht wieder einfällt. Aber das Problem ist, sein Loch ist noch viel zu klein. Da muss noch ein ganzes Haus reinpassen, 1,5 Meter Durchmesser reichen nicht. Und er muss mindestens auf eine Tiefe von 3 Metern kommen. Und in diesem Moment, wie wahrscheinlich ist es, dass zufällig ein Muldenkipper und zufällig auch noch mit einem Bagger vorbeikommt und diesen ganzen Boden einfach abtransportiert. Und nicht nur einmal, sondern so oft wie nötig. Ihr könnt ja mal einen Tiefbauer eures Vertrauens fragen, wie oft er als barmherziger Samariter rumfährt in Neubaugebieten und dann einfach mal den Boden mitnimmt. Es ist unwahrscheinlich. Und darum ist auch das Wasserparadox ein Totschlagargument für die Evolutionstheorie, für die Abiogenese. Und wer diese wissenschaftlichen Konflikte mit der Evolutionstheorie ignoriert, der tut es aus Überzeugung und aus Glauben heraus. Und deswegen bezeichne ich das auch als Glaubensgemeinschaft. Und wer meint, dass dieser Vergleich vielleicht hinkt, der hat vollkommen recht. Denn wir haben bei diesem Vergleich wohlwollend ignoriert, dass der Mann an der Schaufel nicht wahllos gezappelt hat, sondern er hat zielgerichtet gehandelt und gearbeitet. Und er hatte einen Bauplan. Beides hatte die Amöbe nicht. Und trotz des sogenannten oder dieses Widerspruchs haben führende Evolutionisten versucht, eine gemeinsame Definition für das Leben zu finden, die wie folgt lautet: Leben ist ein sich selbst erhaltendes chemisches System, das in der Lage ist, Kopien zu erzeugen, wobei diese Kopien unvollkommen sind und diese Unvollkommenheiten ihrerseits reproduzierbar sind. Diese Definition ist nicht darauf angelegt, dass es uns warm ums Herz wird. Nein, diese Definition reduziert den Menschen auf eine chemische Masse. Das heißt, all unsere Empfindungen, unsere Ideen, aber auch unsere Erfahrungen sind nichts weiter als chemische Signale in diesem System. Und in letzter Konsequenz, wenn dieses System zusammenbricht, das heißt, wenn wir sterben, verschwinden all diese Signale in der Bedeutungslosigkeit, genauso wie bei der Amöbe. Und wie definiert die Bibel das Leben? Vermutlich haben wir alle den Schöpfungsbericht gelesen oder zumindest gehört. Und im Falle des Menschen, als der Mensch erschaffen wird, dieser Moment wird ganz im Detail beschrieben, und zwar in 1. Mose 2, da lesen wir Folgendes. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und dieser Vers ist vollgestopft mit Informationen, und gehen wir die mal einmal zusammen durch. Zum einen wird der Ursprung des Lebens offenbart, und zwar, das ist Gott. Das ist irgendwo einleuchtend für diejenigen, die sich in der Bibel auskennen. Er war schon lebendig und konnte auch nur deswegen das Leben weitergeben. Denn das sehen wir auch in der Natur, dass Leben von Leben kommen muss. Zum anderen wird der Vorgang geschildert, wie das Leben weitergegeben wurde, und zwar durch das Einblasen des Odems in die Nase. Und das muss eine physische Handlung gewesen sein. Die Nase ist die Öffnung zu unserer Lunge. Und die Lunge wiederum stellt die Verbindung dar zwischen der Außenluft und unserem Blut, was später nochmal von Bedeutung sein wird. Also behaltet es im Hinterkopf. Und dann wird das Leben über den Träger Odem eingebracht. Und im hebräischen Urtext heißt es dort an der Stelle, Hai, also das Leben, was in die Nase eingehaucht wurde, da steht das Wort Hai. Und dieses Wort ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen, dass es das körperliche, also das physische, das materielle Leben meint. Also alles, was den Körper betrifft. Dann wird wiederum am Ende des Verses eine weitere Eigenschaft, eine Besonderheit mit eingeführt. Und zwar, dass der Mensch zu einer lebendigen Seele wurde. Und beachtet bitte, dass da nicht steht, er wurde zu einer Seele, da steht zu einer lebendigen Seele, was auch später nochmal von Bedeutung sein wird. Dieser Vers bringt quasi eine Unterscheidung mit ein, und zwar zwischen der materiellen, physischen Gestalt, die wir haben, die leben kann, und zum anderen der Seele. Das heißt, Leben besteht aus diesen zwei Bestandteilen, der lebende Körper und die lebende Seele. Jetzt müssen wir uns aber auch fragen, um zu verstehen, was die Bibel unter Leben versteht, was die Seele ist. Und leider gibt es keinen schönen Vers, der es kompakt zusammenführt, was die Seele ist. Deswegen müssen wir uns mehrere Bibelstellen anschauen. Und die Seele, im hebräischen Urtext, da steht das Wort Nefesh. Und der Wortstamm kommt wiederum von einem Verb, was so viel wie aufatmen oder Atemschöpfen bedeutet. Also gehen wir jetzt die Stellen durch, wo explizit dieses Wort vorkommt und dann schauen wir uns nochmal zusammen an, was diese Verse uns dann auch sagen können über die Seele. In Jesaja 13 steht nämlich Folgendes, da spricht Gott eine Warnung an die Juden aus. Da steht, wenn ihr aber nicht hören wollt, so wird meine Seele im Verborgenen weinen wegen eures Hochmuts. Mein Auge wird unaufhörlich weinen und in Tränen zerfließen, weil die Herde des Herrn gefangen weggeführt wird. Aus diesem Vers können wir folgende Sachen mitnehmen. Und zwar zum einen, Gott hat eine Seele. Das ist aber auch logisch, weil jemand, der eine Seele geben kann, der muss automatisch eine Seele haben. Und etwas Zweites wird daraus deutlich. Und zwar, die Seele ist der Sitz der Emotionen. An einer anderen Stelle heißt es sogar, dass die Seele hassen kann. In Psalm 10 lesen wir aber auch, dass der Gottlose eine Seele hat. Und zwar, höchstwahrscheinlich eine tote Seele, da steht, denn der Gottlose rühmt sich wegen des Begehrens seiner Seele und der Habsüchtige lästert. Er verachtet den Herrn. Der Gottlose denkt hochnäsig, er wird nicht nachforschen. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Der Unterschied zwischen der Seele des Gottlosen und zwischen der Seele des Gottesfürchtigen ist, dass die Seele des Gottlosen tot ist. Denn weiter heißt es im Neuen Testament, Matthäus 10, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und damit ist Gott gemeint. Das heißt, Gott ist derjenige, der die Seele tötet. Und nicht der Satan, wie einige vielleicht meinen. Und weiter heißt es im Psalm 86, wenn ein Mensch umkehrt, dann heißt es, denn deine Gnade ist groß über mir und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Damit ist der Teil des Totenreichs gemeint, wo die Sünder hinkommen, die nicht gerettet werden. Deswegen ist es dort tief. Es ist weit weg von Gott. Wenn wir also von Errettung sprechen, dann sprechen wir nicht von der Errettung des Körpers. Nein, der ist leider verloren. Wir reden von der Errettung der Seele. Und sie wird aus dem Totenreich heraufgeholt, wenn der Sünder zu Gott kommt. In Dritter Mose lesen wir Folgendes zur Seele. In diesem Vers geht es um den Blutkonsum. Und da steht, denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Zum einen verdeutlicht dieser Vers, dass das Opfer, das geschlachtet wird, Errettung für die Seele bringen kann, also Sühnung bewirken kann, wenn es schuldlos selber ist. Zum anderen ist die Seele in irgendeiner Art und Weise mit dem Blut verknüpft. Untrennbar, erstmal. Aber wenn wir eine Blutprobe unter das Mikroskop legen oder wenn wir es mit einem Röntgengerät untersuchen, dann werden wir keinen einzigen Stoff finden, der der Seele zugeschrieben werden kann. Es ist entweder ein rotes Blutkörperchen oder weißes Blutkörperchen oder andere Nährstoffe, die da drin sind, aber es ist nichts, was der Seele zugeordnet werden kann. Folglich ist die Seele selbst nicht materiell. Die Seele kann also keine stoffliche Existenz haben oder keine Substanz. Sie muss immateriell sein und damit transzendent. Aber gibt die Schrift das wirklich her? Weil das war jetzt nur eine Schlussfolgerung. Lesen wir also weiter. In 1. Mose 4, nachdem Kain seinen Bruder Abel getötet hat, stellt Gott den Mörder zur Rede und er sagt, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Aus diesem Vers können wir Folgendes entnehmen, und zwar, als Abel erschlagen wurde, floss sein Blut zur Erde. Und jetzt schreit aber die Seele, das Blut, von der Erde zu Gott. Die Seele muss also eine akustische Stimme haben, die Gott wahrnimmt, aber nicht Kain. Aber können wir diese Feststellung vielleicht auch nochmal weiter untermauern? Und ja, das geht. Also die Feststellung, dass die Seele immateriell ist. Lesen wir dafür in Offenbarung 6, die Verse 10 und 9. Da geht es um den Bericht von Johannes, als er in den Himmel geholt wurde. Und als er dort angekommen ist, sieht er dort eine Tempelszene. Also er vergleicht es automatisch auch mit dem Tempel aus Jerusalem, den er kennt, wo er war. Und er schreibt dort Folgendes, nachdem schon einige der sieben Siegel geöffnet wurden. Und als das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Um diesen Vers genau zu verstehen, muss man wissen, dass beim Altar in Jerusalem oder beim Brandopferaltar daneben oder am Fußende war eine Art Rinne. Etwas zum Auffangen des ganzen Blutes, was darunter geflossen ist. Und zwar hatte der Priester die Aufgabe, einen Teil des Opfer oder des Blutes des Opfertieres an die vier Ecken des Altars zu schmieren und den Rest sollte er ausgießen, und zwar neben den Altar. Aber das ist bei dem irdischen Altar in Jerusalem. Und bei dem Altar im Himmel, was lesen wir da? Wir lesen, dass in dem himmlischen Tempel an dieser Stelle die Seelen der Märtyrer zu finden sind, die wegen ihres Glaubens getötet wurden. Und diese Seelen schreien nach Rache. Wenn wir diese Stellen jetzt in Verbindung mit den Stellen davor vergleichen, dann können wir Folgendes feststellen. Die Seelen verbleiben nicht auf der Erde. Sie gehen in das Jenseits über. Sie trennen sich von dem Blut irgendwann mal und sind im Himmel anzufinden, in der Tiefe. Die Seelen haben aber auch eine wahrnehmbare Stimme. Und zwar kann Johannes sie hören. Und er ist kein Engel. Und zum anderen, diese Seelen haben eine sichtbare Gestalt. Denn Johannes kann sie sehen und er ist kein Engel. Er kann sie sehen, optisch wahrnehmen. Und darüber hinaus müssen sie auch noch ihre irdischen Gesichtszüge gehabt haben. Denn Johannes erkennt ohne Hilfe von jemandem, dass es Märtyrer sein müssen, von denen er einige sogar gekannt hat. Das waren seine Mitapostel. Das heißt, die Seele, so wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben, ich zumindest früher, ist kein leuchtendes Wölkchen ohne Gestalt und ohne Form. Nein, sie ist die Trägerin der Persönlichkeit des Verstorbenen. In ihr sind die Empfindungen und die Seele hat auch einen Willen, denn die Märtyrer schreien nach Rache. Sie wollen etwas von Gott. Kommen wir jetzt zurück zu unserer Eingangsfrage, was Leben eigentlich ist. Da müssen wir eine zweigeteilte Erklärung von der Bibel in Kauf nehmen oder müssen verstehen. Und zwar verwirklicht sich das Leben für uns zum einen durch unseren Körper und zum anderen durch unsere Seele. Und beide, unser Körper und unsere Seele, sind verbunden durch das Blut. Wenn eines der beiden stirbt, dann sprechen wir vom Tod. Und vielleicht verstehen wir jetzt auch, warum ein Sünder wie Kain beispielsweise von außen betrachtet weitergelebt hat, obwohl Gott gesagt hat, dass die Menschen sterben müssen, wenn sie ungehorsam sind. Und er war äußerst ungehorsam. Aber damit meinte Gott den leiblichen und den seelischen Tod. Adam und Eva beispielsweise, sie mussten demzufolge nur körperlich sterben. Aber ihre Seelen wurden errettet, weil sie geglaubt haben. Und Kain, der nicht umgekehrt ist, blieb gottlos. Das heißt, seine Seele blieb im Totenreich, auch wenn sein Körper noch einige Zeit am Leben blieb. Und das ist auch vergleichbar mit einer Blume, die beispielsweise abgepflückt ist oder wird. Am Anfang kann man der Blume nichts ansehen. Sie hat immer noch ihre volle Strahlkraft. Und irgendwann mal fängt die Blüte an, welk zu werden. Irgendwann mal fangen an, die Blätter abzufallen. Und mit der Zeit kann man dann sehen, dass sie komplett vertrocknet ist. Man kann sie wegschmeißen. Und wieso? Weil sie nicht mehr diese Verbindung zu der Wurzel hatte, die Lebenskraft gegeben hat. Und jetzt übertragen auf den Menschen. Was ist unsere Lebenswurzel? Und lesen wir dafür Johannes 1, da steht: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, das entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Diese Stelle sagt eindeutig, dass Leben schon ewig in Gott war. Es gab keine Einschränkung. So, es ist hier klar deutlich. Und damit ist aber auch die Summe des gesamten Lebens, bevor es aufgeteilt wurde, gemeint. Das heißt, das ganze Leben, was wir heute haben, ist auf ihn zurückzuführen, wie eine Art Verwurzelung, wo er ist der Stamm dafür. egal ob es sich um das Leben von früher handelt oder von heute. Und diesen Anspruch, der Lebensspender zu sein, untermauert Jesus weiter in Johannes 14,6. Da heißt es nämlich: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und weiter heißt es in 1. Johannes 5: Und dieses Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Diese Verse verdeutlichen, dass wir eine Verbindung zu Jesus brauchen. Die Seele, unsere Seele, muss wieder eine Verbindung zu Jesus aufbauen, damit wir Leben haben. So wie die Blume zur Wurzel. Und niemand kann zum Vater kommen, außer durch diesen Weg. Das heißt, die Seele wird durch diesen Akt aus der Tiefe des Totenreichs zum Vater geholt, in den Himmel. Aber wie hat Jesus das praktisch gemacht? Also jetzt mechanisch, wie hat er das gemacht? Stellt man sich vielleicht die Frage. Und die Antwort finden wir in Jesaja 53. Da steht nämlich Folgendes: Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Jetzt kommt's. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Sein Blut musste folglich materiell, also in der sichtbaren Welt, ausgegossen werden. Und im Jenseits ist etwas parallel passiert. Und zwar wurde seine Seele ausgegossen. Und zwar in das Totenreich ausgegossen. So wie das Blut auf der Erde. Er musste also auf diese Art und Weise in diesen besonderen Ort gehen, wo eigentlich nur Menschen erlaubt waren, die gestorben sind. Und deswegen musste er auch diesen Weg gehen, damit auch seine Seele dorthin fließen konnte und gehen konnte. Aber seine Seele, das ist der Unterschied, war niemals tot, weil er niemals gesündigt hat. Er hatte immer noch diese Verbindung zum Leben. Das war wie eine Art Seil, an dem er sich wieder hochziehen konnte. Und was hat er mitgebracht? Er hat die Toten, die an ihn geglaubt haben, wie eine Beute wieder rausgeholt. Unser Körper ist seit dem Sündenfall trotzdem leider zum Sterben verurteilt. Das können wir nicht mehr rückgängig machen. Aber unsere Seele ist wiederbelebbar. Was ist also Leben nach der Bibel? Leben definiert sich also folglich nur durch Jesus. Nur wenn eine Verbindung zu ihm besteht, wie zu einer Wurzel, kann die Seele leben. Sie braucht diese Verbindung. Die Bibel sagt aber auch, dass das Leben wiederbelebbar ist. Dafür muss die Seele aber auch wiederum eine Verbindung herstellen, wenn sie einmal gestorben ist. Denn es heißt in Markus 16,16: Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wenn wir diese ganzen Verse jetzt gelesen haben, wie beantworten wir die Frage, wer hat die Hoheit über das Leben? Und hoffentlich wurde durch diese Ausführungen klar, dass nur derjenige die Hoheit haben kann, der das Leben auch gegeben hat. Das heißt, wenn wir über Selbstmord nachdenken und denken, es ist ja mein Leben, so wie das Bundesverfassungsgericht das zum Beispiel erklärt hat, es ist nicht mein Leben, ich habe es bekommen. Und natürlich sehen wir auch, dass unsere Gesetzgeber und Richter das Leben anders sehen als die Bibel. Denn sie verkennen, dass Jesus der Lebensspender ist und dass das Leben dadurch viel kostbarer ist als nur die jetzige Existenz, die materielle Existenz. Das Leben ist aber auch gewollt und nicht unkontrolliert entstanden. Es wurde geschaffen. für diejenigen, die unter uns, die keine Verbindung zu Jesus haben, bitte ich Folgendes zu bedenken. Egal wie tragisch vielleicht das Leben auch ist, das materielle Leben hier auf der Erde, und irgendwann mal geht es zu Ende, das wissen wir alle, aber viel tragischer ist es, wenn die Seele, oder wenn man es versäumt, die Seele wieder zu beleben. Diejenigen, die vielleicht an Jesus glauben, aber gleichzeitig in einer Glaubenskrise stecken, bitte ich, oder kann ich nur Folgendes raten. Lass dich nicht von Leuten vom Glauben wegbringen, die sich als Wissenschaftler bezeichnen. Denn in der Evolutionstheorie gibt es eine Reihe von unlösbaren Konflikten und Widersprüchen. Und das Beispiel mit dem Wasserparadox, das war nur ein Beispiel, was ich rausgepickt habe. Es gibt viele mehr. Und stellt euch auch die Seele nicht als etwas Abstraktes vor. Etwas, was wie so ein Wölkchen irgendwo hinfliegt. Sondern eure Seele hat eure Gestalt. Sie ist wiederzuerkennen. Eine gute Seele sieht aber auch optisch gesund aus und kräftig. Aber jede Sünde fügt der Seele Narben hinzu. Und ohne Vergebung stirbt die Seele irgendwann mal. Ähnlich wie in der Geschichte des Bildnisses von Dorian Gray. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Da geht es um einen wunderschönen Mann, von dem ein ebenfalls wunderschönes Bild gezeichnet wird. Und dieses Bild ist so lebensecht, so unwirklich, dass es irgendwann mal ein Eigenleben entwickelt. Und es verknüpft sich und verbindet sich auf eine besondere Art und Weise mit dem Dorian Gray. Und Dorian fängt irgendwann mal an, ein ausschweifendes Leben zu führen. Er fängt an, viel zu trinken, achtet nicht auf seinen Körper. Und egal, auch wenn er älter wird, man sieht ihm nichts an. Keine Waffe und keine Wunde kann ihm etwas anhaben. Man sieht es an ihm nicht. Aber irgendwann mal fällt auf, dass all die Verletzungen nicht an ihm sichtbar wurden, sondern an seinem Bild. Und irgendwann mal, weil er ein sehr schlechtes Leben geführt hat, ist der Mann auf dem Bild halb verwest. Und Dorian fängt an, dieses Bild zu verstecken. Er hängt ein Tuch darüber und packt es in den letzten Winkel seines Hauses. Denn er möchte diesen Mann in dem Bild nicht sehen. Aus dem Grund, weil er den Platz mit dem Mann im Bild nicht tauschen möchte. Und Gott sieht genau so, auf diese Art und Weise, unsere Seele. Er sieht, was wir ihr antun. Und vielleicht nochmal für die Eltern, die sich fragen, ja, wie ist es jetzt eigentlich, wenn ein Kind geboren wird? Ab wann entsteht denn das Leben? Oder bekommt jetzt jedes Kind individuell den Lebensodem eingehaucht? Da muss man sagen, nein, das gibt die Bibel nicht her. Es gibt nur zwei Stellen, wo es wirklich darum geht, dass etwas eingehaucht wird. Das ist einmal das, was wir in der Schöpfungsgeschichte gelesen haben. Und zum einen in Johannes 20, 22 steht da, und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Da geht es halt gerade nicht darum, dass die Seele weitergegeben wird, sondern der Heilige Geist. Das heißt aber auch wiederum, das können wir jetzt schlussfolgern, dass die Seele durch die Eltern weitergegeben wird. Genauso wie ein neuer Körper entsteht, im Leib der Mutter keimt auch eine neue Seele. Und das hat aber auch wiederum eine Konsequenz für die Abtreibungsdebatte. Ab wann beginnt neues Leben? Natürlich ab der Empfängnis. Im Winter des Jahres 1939 wurde ein Schacht neben diesem Baum gegraben. Und man konnte erkennen, dass der Baum Wurzeln bis zum Grundwasser ausgetrieben hat. Und dieses Grundwasser war in 33 Metern Tiefe. Und so konnte dieser Baum ca. 300 Jahre überleben. Wenn wir das jetzt auf uns übertragen, das Leben auf der Erde ist manchmal wie ein Leben in der Wüste. Das Leben ist manchmal lebensfeindlich. Aber wenn wir unsere Wurzeln tief nach unten hineinlassen, wenn wir tief mit Jesus verwurzelt sind und in seinem Wort, dann werden wir leben, so wie es in Psalm 1,3 steht. Da steht nämlich, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Dankeschön.